uns heute Morgen ganz herzlich in dem Namen unseres Herrn Jesu. Mögen wir weiter in dieser Atmosphäre der Gegenwart des Herrn Jesu weitermachen, des Geistes Gottes. Und wollen ihn erleben, auf ihn warten. Er ist so wunderbar. Er ist der Schönste unter den Menschenkindern. Sein Name ist so hoch erhoben über alle Namen dieser Welt, die genannt werden, in der Vergangenheit waren und die kommen würden. Sein Name ist hoch über alles, über jeden anderen Namen, höher als der Name Mose, höher als jeder Name des alten Bundes. Es ist der Name Jesus, in dem die ganze Garantie liegt, unsere Erlösung, unsere Errettung. Er ist so wunderbar, ist er. Und er möchte uns alle heute Morgen in diesem Gottesdienst segnen. Und wir haben ja Karfreitag immer eigentlich, schon ist das Thema vorgegeben. Sonst wollen wir uns ja leiten lassen, möglichst vom Heiligen Geist. Denn es steht geschrieben, wer Ohren hat, der höre. Was soll er hören? Was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Also der Heilige Geist hat jeder Gemeinde etwas zu sagen. Und das hören wir aus den Predigten heraus. Und da müssen wir ein Gespür dafür haben, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Wenn wir an Karfreitag, an den Herrn Jesus Christus glauben, dann ist unser Glaube schriftgemäß. Das ist die Voraussetzung. Wir können ja alles Mögliche annehmen und glauben und für wahrnehmen, aber das ist nicht okay. Sondern wir müssen was denn richtig glauben. Richtig. Was ist der richtige Glaube? Ja, Amen. Wer da glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also Voraussetzung, der Glaube, der gewirkt wird durch den Heiligen Geist, wo der Geist Gottes antwortet auf den Glauben, muss der Glaube schriftgemäß sein. Und wenn wir die Bibel lesen und kennen, dann wissen wir, dass diese Bibel, das Wort Gottes, absolut Gottes heiliges Wort ist. Da können wir nichts daran ändern. So wie es geschrieben steht, so ist es gewirkt durch den Heiligen Geist. Und dort, wo wir es annehmen, empfangen wir das Resultat. Wird es wirken in uns. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 1, ich schäme mich, kennen wir alle auswendig, des Evangeliums von dem Herrn Jesus Christus nicht. Und dann zitiert er weiter, ich weiß, dass es eine Kraft Gottes ist, alle, die daran glauben. Also das Evangelium von dem Herrn Jesus ist eine Kraft Gottes. Eine absolute Kraft Gottes. Dort, wo du es annimmst und glaubst, da empfängst du die Kraft Gottes. Eine übernatürliche Kraft ist das. Nicht nur diese natürliche Kraft, die du sonst irgendwo antrainieren kannst oder dir mit Pillen holen kannst. Nein, eine übernatürliche Kraft. Denn es heißt im Worte Gottes, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Was heißt der Natürliche? Der naturgebundene Mensch. Der weiß, ich pflanze das und das und ernte jenes. Ich trinke und dann ist mein Durst gestillt. Aber der übernatürliche Mensch, das ist der geistliche Mensch. Petrus ging auf dem Wasser. Das war übernatürlich. Und darum ist es gut, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann denken wir und handeln ab und an einmal auch übernatürlich, wo wir gar nicht vorher ermessen können, welch ein Resultat daraus entsteht. Ich möchte einmal ein kurzes Wort lesen aus dem ersten Korintherbrief. Und da die Verse, 1. Korintherbrief Kapitel 2, einige wenige Verse. Dort heißt es auch, ihr liebe Brüder, an die Korinther geschrieben, an die Griechen, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen. Und ich hielt es nicht für wichtig, unter euch etwas zu wissen, als alleine Jesus Christus und den als Gekreuzigten. Eine grandiose Aussage. Paulus, ein hochintelligenter Mann, der mindestens 4 Sprachen absolut beherrschte. Römischer Staatsbürger, Jude als alles in einem war er. Vom Gesetz untadelig, sagt er, war ich. Pharisäer der Pharisäer. Und jetzt kommt er als Mann Jesu in diese Stadt Korinth und sagt, als ich zu euch kam, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es richtig, unter euch nichts zu wissen, als alleine Jesus Christus, den als Gekreuzigten. Und jetzt kommt eine Aussage von dem Mann. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und großem Zittern. Und meine Predigt war nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ich kam zu euch, sagt Paulus, dieser grandiose Mann, dieser Weltapostel. Und als ich zu euch kam, kam ich mit Furcht und Zittern. Und meine Worte waren nicht vernünftige Worte. Er hatte Angst und Furcht durchzog ihn. Hätte ihm nie gedacht. Der stand doch immer da wie ein Stratege, wie ein absoluter Apollos, von Gott gesandter Mann. Und sagt, meine Worte waren nicht in vernünftiger Weise, sondern nicht in überredender Worte, Furcht und Zittern, auch nicht in menschlicher Weisheit. Das hatte er auch in sich. Hätte er sicherlich was bringen können. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht besteht auf Menschenweisheit, sondern ausgerichtet ist auf die Kraft Gottes. Meine Worte waren nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Was waren denn seine Worte? Ich wusste nichts unter euch zu verkündigen als Jesus Christus und den als Gekreuzigten. Was soll das? Hätte er nicht mit seiner Intelligenz, mit seinem hohen Wissen, hätte er nicht die Leute überreden können, aber dann wäre es menschliche Weisheit. Nein, das nicht, sondern das Wort vom Kreuz ist eine Kraft Gottes. Eine absolute Kraft Gottes. Wenn du das annimmst, momentan ist es unvernünftig. Aber das ist die Energie Gottes, die Paulus erlebt hat. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis. Warum den Juden ein Ärgernis? Sie werden angeklagt um des Messiasmordes. Ein Ärgernis. Den Griechen eine Torheit, den Heiden. Das ist auch heute noch so. Du kannst etwas sagen, was soll ich mit dem Mann anfangen, der sich da am Kreuz annageln ließ? Was ist das für eine Figur? Das soll mein Gott sein? Das soll mein König sein? der nach Jerusalem kommt, auf dem Esel geritten, und alle rufen ihm zu, der Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, das soll mein König sein, am Kreuz angenagelt stirbt er dort. Eine Figur, die rein menschlich nicht zu vollziehen ist. Auch die Griechen nicht, die klugen Griechen, die können das gar nicht nachchecken, was es ist. Aber denen, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, Torheit heißt Dummheit, den Griechen eine Dummheit, der Mann da am Kreuz, was soll der uns bringen? Das hat auch der Kaiser von Rom gesagt. Was soll das für ein Gott, den ihr da anbetet, der da am Kreuz elendig gestorben ist? Ich bin hier der Gott, der Cäsar. Nein, haben die Römer gesagt, wir beten den Christus an. Das ist die Kraft Gottes. Eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden sowohl wie auch Griechen, predigen wir Jesus Christus, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Etwas ganz Gewaltiges, göttliche Kraft. Und göttliche Weisheit ist dieser Mann am Kreuz. Warum ist das so? Meine Freunde, durch die ganze Heilige Schrift hindurch geht der Opfergang. Ein jeder opfert sich für den anderen. So ist es in der ganzen Natur. Die Antilope läuft weg, weil der Löwe hinter ihr ist. Der will sie zerreißen, weil er essen will. Er muss etwas ergänzen, seine Kraft. Der Vogel fängt den Wurm. Oder greift den Wurm, fängt die Fliege. Warum? Weil er die Fliege sich opfern muss, damit der Vogel weiterleben kann. Und wenn wir das verfolgen, so ist der Werdegang in der ganzen Geschichte des Lebens. Einer stirbt für den anderen und ergänzt, damit der andere wieder ganz, wir haben das wunderschöne Wort in Deutschland, ergänzen, damit etwas, was nicht ganz ist, wieder ganz wird. Sich ergänzen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Und so opfern die Leute schon das erste Opfer, das in der Bibel uns geschildert wird, ist das, was Gott brachte. Der Mensch hat gesündigt und mit einmal sah Adam und Eva, sie waren nackt und haben sich geschämt. Sie mussten also etwas ergänzen, sie mussten etwas zudecken. Und dann schlachtete Gott Tiere und gab Adam und Eva Felle und die haben sich dann gekleidet. Das war das allererste Opfer. Es musste immer Blut fließen. Und das ist fast in jeder Religion, in jeder Kultur so. Wenn du einmal die Indianer siehst von früher, vor 1000 Jahren etwa. Die Indianer, die haben eine Hochkultur gehabt und die haben geopfert. Die haben die jungen Männer zusammengetrieben und haben sie angebunden, haben ihm beim lebendigen Leib das Herz rausgeschnitten und das Blut floss an den Treppen runter. Sie wollten Gott ein Opfer bringen, das Gott angenehm war. Das ist der Werdegang auch des jüdischen Volkes dort im Tempel. Man brachte ständig Opfer, jedes Jahr neue Opfer. Und es hat die da opfern, heißt es in der Bibel, nicht vollkommen gemacht. Sonst hätte das Opfern aufgehört. Sondern es war ein Gedächtnis der Sünden alle Jahre wieder, so der Hebräerbrief. Aber durch das Opfer Jesu, jetzt kommen wir hin, sind die Sünden nicht nur zugedeckt, sondern die Sünden sind weggetan und sagt, Gott, ich will deine Missetaten und deine Sünden, deine Schuld nie mehr gedenken, sind ein für alle Mal ausgelöscht durch das Opfer Jesu am Kreuz. Das gewaltigste Opfer, das je gegeben wurde zwischen Himmel und Erde. Er, unser Erlöser, unser wunderbarer Erretter, Jesus Christus, der sich gegeben hat für uns. Und dann haben wir ein wunderbares Wort, das finden wir im ersten Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief will ich euch einmal sagen, die Summe der Liebe Gottes, die da ist. Gott hat Jesus Christus als Opfer erwählt, bevor die Welt gegründet war. Bevor Gott irgendeinen Plan hatte, irgendeine Idee hatte dieser Welt, dieses Kosmos, des Universums, hatte Gott als erstes die Idee, welche Idee? Eines Opfers. Das können wir nachlesen im 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 18. Und ihr wisset, sagt Petrus, das ist wunderbar, ihr wisset das, nicht nur vermuten, ihr wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst seid von eurem nichtigen Leben nach der Weise der Väter, also nach der Tradition, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der Vers 20. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt worden ist, wurde aber offenbar oder sichtbar am Ende der Zeiten um euretwillen. Es war vorher gesehen worden. Das Opfer Jesu ist vorher erkannt und gesehen worden, bevor Gott diese Welt gemacht hat. Hat Gott an alles Erstes an die Erlösung gedacht. Fantastisch. Und hat uns mit einbezogen in diesen gewaltigen Erlösungsplan der grenzenlosen Liebe Gottes. Und hat ihn gegeben, aber offenbar, also sichtbar geworden, um euretwillen in unserer Zeit ist es, den Jesus Christus für uns gegeben worden ist als ein Opfer. Und wenn wir das Alte Testament etwas kennen, ich kenne es nicht gut, aber etwas kenne ich das Alte Testament, dann sehen wir im ganzen Alten Testament Opfer, Opfer, ein Opfer nach dem anderen. Und aus jedem Opfer leuchtet und scheint der Herr Jesus Christus hervor, alles weist und zeigt auf das eine Opfer hin, das dann kommen wird auf Golgatha. Alles weist dorthin. Und der Herr Jesus spiegelt sich, ihr lieben Leute, spiegelt sich in jeder Geschichte des Alten Testamentes, wenn wir nur einen Blick dafür haben, spiegelt er sich heraus. Wunderbar ist das. Und zeigt uns, wie einzigartig dieses Opfer ist. Und wie wichtig es für jeden Menschen ist, der es annimmt und leben will. Sehr, sehr gut ist das. Wenn wir das einmal verstehen würden, was diese Opfer beinhalten und diese Opfer uns zu sagen haben. Dass Gott, aber jetzt kommen wir zu dem Opfer Jesu. Das einzig schön ist. Die Menschen, die hohen Priester, die Propheten und Könige und weiß ich, die haben alle geopfert. Ständig geopfert. Im Tempel. Und dann lief das Blut an dem Tempel der Opfertiere, lief das Blut runter die Stufen, das können wir nachlesen in Lukas, runter die Stufen und dann war ständig der Zoff da. Weil ja die Römer waren ja die Besatzungsmacht und die Juden haben sich ständig gewehrt gegen diese Besatzungsmacht der Römer. Und das war oft so hart, dann gingen die Römer, der Pilatus mit seinen Soldaten, der Hauptmann dazwischen und schlug während dem Opfer, schlug er dort die Juden um. Und die Juden, das Blut der Leute und das Blut der Tiere floss runter an den Stufen am Tempel, vermischt mit dem Blut der Tiere. Können wir uns gar nicht ein Bild machen, was für wie wichtig das ist. Für die Leute, die dort das Lamm brachten oder ein Tier brachten, um es dort zu opfern. Und wenn sie das Tier dort brachten, ein Vater, Der brachte für seine Familie ein Lamm, einjährig. Und dann ging der hohe Priester hin und hat dieses Lamm angeschaut. Das Lamm durfte keinen Fehler haben und keinen Flecken haben. Es musste absolut perfekt und rein sein. Und dann hat der hohe Priester dieses Tier geopfert für den Vater oder für die Leute, die kamen und das Lamm gebracht haben. Was heißt das? Nicht der Geber des Lammes musste perfekt sein, nicht ich, sondern der hohe Priester hat gesagt, das Lamm ist okay, und weil das Lamm okay ist, sind deine Sünden vergeben. Nicht du musst rein sein und perfekt, sondern das Lamm muss sehr gut sein. Denn du kannst es ja gar nicht sein. Schon im ersten Gebot der Bibel, haben wir vor 14 Tagen hier gehört, erste Gebot der Bibel, da strecken wir alle aus, da haben wir alle versagt. Keiner von uns ist würdig, die Gerechtigkeit zu empfangen, die Gott uns darbietet. Niemand. Denn alles Versage auf der ganzen Linie unseres Lebens. Und jetzt kommt das große Opfer. Und weil alle unsere Opfer so unvollkommen sind, verstehst du, wie willst du Gott ein Opfer geben, der du ein unvollkommener Mensch bist? Wie willst du Gott ein vollkommenes Opfer geben? Geht doch gar nicht. Mein Opfer ist genauso miserabel, wie ich auch bin. Was geschieht jetzt? Jetzt kommt das Evangelium. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Gott opfert jetzt. Gott stellt dieses Opfer zur Verfügung. Er gibt das Lamm. Jesus ist das Lamm eines Menschen. Jesus ist das Lamm des lebendigen Gottes. Gott hat geopfert. Verstehst du das? Wenn ich Jesus anschaue, dann schaue ich nicht ein Opfer, irgendein Tier oder irgendein etwas an, was ein Mensch gegeben hat. Gott selbst stellt das Opfer. Und weil Gott so perfekt, so gerecht ist, darum ist sein Opfer auch so gerecht. Darum gibt er das auch. Wunderschön. Wunderschön. Kannst du das verstehen? Und darum komme ich zu ihm, zu diesem perfekten Opfer. Und Johannes am Jordan, als er dort, Johannes der Täufer, also am Jordan taufte und die Massen der Leute kamen zu ihm und er predigte eine harte Predigt. Und überall kamen die Leute und schauten, was der Johannes macht. Der Mann aus der Wüste mit Kamelhaaren, mit Kamelfell bekleidet und predigte in einer gewaltigen Weise, er als Prophet. Und jetzt kommt in dieser Masse der Leute, der Menschen, kommt mit einmal ein Mann in dieser Masse. Nicht scheinbar. Er hat keinen hellen Schein gehabt. Er war nicht irgendwie sonderlich bemerkt, kam er dort. Und als Johannes so taufte, dann sieht er mit einmal Jesus kommen. Und dann vergisst dieser Johannes alles. Er vergisst das Taufen, er vergisst die Masse der Leute und schreit in den Himmel, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Halleluja. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Gott stellt dieses Lamm. Nicht du Mensch hast etwas dabei getragen. Du hast nur mit deiner Sünde hast du etwas beigetragen. Und ich mit meiner Schuld. Aber siehe, das ist das Lamm Gottes. Schreit er. Und das möchte ich heute Morgen auch sagen. Schau nicht uns an. Mein Freund, liebe Frau, schau das Lamm an. Schau das Lamm Jesus an. Das ist perfekt. Und beim Anschauen seines Angesichtes werden wir transformiert in sein Bild hinein. Von einer Klarheit zur anderen als die von dem Herrn. Schau ihn an. Er ist der wunderbare Mann. Dort bei dem Passahlamm in Ägypten, wir kennen ja diese Geschichte, aufgrund dessen haben wir auch hier das Abendmahl, das Passahlamm in Ägypten, als es geschlachtet wurde und als dann der Todesengel die Dämonen durchgingen durch Ägypten und alle Erstgeburt töteten Und dann waren dort die Hebräer, die Israeliten, waren in ihren Häusern, in ihren Hütten, in ihrem Bunker waren sie und haben den Bunker bestrichen mit dem Blut des Lammes, die Säulen an der Tür und die obere Schwelle bestrichen mit dem Blut des Lammes. Was heißt das? Sie waren in einem Schutzbunker. Sie waren geschützt, wenn du, Freund, und ich das Blut Jesu zu Hause haben, in unseren Herzen, in unseren Häusern haben. Das Blut Jesu ist der Garant des Schutzes, dass Gott für dich da ist. Hundertprozentig. Und dann war in Ägypten, ich kann es mir vorstellen, in dieser Todesnacht, war etwas Unmögliches. Alles schrie dort. Die Mütter hatten ihre Kinder, ihre erstgeborenen Kinder auf dem Arm und rasten durch die Gasse und schrien das Tier. Die Tiere schrien, die Kühe, die Kälber, die Schafe schrien in den Ställen. Die Erstgeburt sank da nieder und war nicht mehr da. Aber das Volk Gottes war geschützt in diesem Blutbunker. Und dann gingen sie hinaus, aus Ägypten, in die Freiheit hinein. Als sie dann, weißt du, da schaute alles nur bei dem Abendmahl dort in der Nacht, schaute alles nur auf das Lamm. Hat nicht interessiert, der Bruder ist so und der hat das getan und der Bruder redet so und so und der benimmt sich daneben, das war alles einerlei. Alle waren konzentriert auf das Lamm und jeder wollte das größte Stück des Lammes haben. Und dann gingen sie durch den Blutbogen hindurch, wie ein Blutrahmen. Und in sich selbst hatten sie das Passahlamm. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Eingerahmt im Blut. Schau dir dieses wunderbare Bild an. Und verlieb dich in dieses Bild. Du bist ein von Gott geschützter durch das Blut des Lammes. Sie alle haben das Lamm angeschaut. Und jeder wollte das große Stück dieses Lammes haben, das Gott angeordnet hat. Ein Blick auf den Herrn Jesus. Und Paulus sagt im Korintherbrief im 1., auch wir haben ein Passahlamm für uns geschlachtet. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das dich und mich aus der Knechtschaft Ägyptens, aus all unser Bedrängnis, aus all unserem verkehrten Denken, aus dem, wo wir uns hineinmanövriert haben, aus unserer Gebundenheit, aus unserem Zweifel, wird dieses Lamm Gottes uns herausführen und wird uns in die Freiheit führen durch die Wüste hindurch. Dass wir dort Gott ganz stark und ganz wunderbar erleben werden. Dort in der Wüste, dieses Lamm Gottes. Und dann gibt es ein fantastisches Beispiel. Der Jesus sagt dem Nikodemus im Johannes-Evangelium Kapitel 3. Der Nikodemus war ein Pharisäer, ein Oberster der Pharisäer, ein geistlicher Mann in Israel und wusste sehr viel. Und Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du musst von Neuem geboren werden. Das möchte ich einem jeden heute Morgen hier auch sagen. Mein Freund, wer immer du bist, du musst von Neuem geboren werden. Das ist entscheidend. Du musst von Neuem geboren werden, nicht einer Konfession angehören. Ich habe letztens mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, ich habe meine Konfession gewechselt. Hier war ich Mohammedaner und jetzt bin ich Christ geworden. Genau als wenn du das Parteibuch nimmst. Ich war SPD, jetzt bin ich CDU geworden. Das ist kein Christ. Nein. Christen sind die, die Jesus erlebt haben, die ihm nachfolgen. Nicht Religion, nicht Konfession, sondern Nachfolge Jesu. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht leben in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist das Geheimnis. Und diesem Nikodemus sagt der Herr Jesus, du musst von neuem geboren werden. Und dann sagt dieser Nikodemus, ist ein kluger Mann, sagt er immer, wie soll das denn geschehen? Soll ich wieder in meine Mutterleib gehen und von neuem geboren werden? Wie kann das vor sich gehen? Und dann sagt der Herr Jesus etwas Wunderbares. So wie Mose, der Mann im alten Bund, der große Gottesmann, so wie Mose eine Schlange in der Wüste erhöht hat, da waren mit einmal feurige Schlangen in der Wüste aufgetaucht. Und diese feurigen Schlangen haben sie unter das Volk, unter das riesengroße Lager, 2 Millionen Menschen, haben sie sich verteilt. Und 22.000 dieser Leute sind gebissen worden von den giftigen Schlangen und starben. Und Mose schrie zu Gott, was soll ich machen? Wir können uns nicht retten von diesen Schlangen. Und sagt Mose, nimm du eine eherne Schlange, aus Kupfer, weiß ich, und binde sie dort an den Pfahl und stell diese Schlange in die Mitte des Lagers hinein. Und ein jeder, der gebissen wurde, der mit dem Tode infiziert war, soll diese Schlange ansehen und wird leben. So soll es mit dem Sohn des Menschen geschehen. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, also muss auch des Menschen Sohn erhöht werden, dass alle, wir können ihn nicht anschauen, das heißt, dass alle, die an ihn glauben, nicht mehr verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt mit anderen Worten, wir schauen Jesus an. Schau die erhöhte Schlange an. Schau den an, den Gott zur Sünde für uns gemacht hat, der von keiner Sünde wusste, den hat Gott zur Sünde gemacht. Auf dass wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wunderbar. Wunderbar Evangelium. Und jetzt sind wir Leute alle vom Tode infiziert. Manche sind näher, manche weniger. Was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir machen? Jesus sagt, schau die erhöhte Schlange an. Schau mich an. Wir können ihn nicht anschauen, glaubt an ihn. So wie Mose eine Schlange erhöht hat, also hat auch dort in der Wüste, in dem Lager, haben alle Leute, alle Menschen, die einen Schlangenbiss hatten, und mit dem Tode infiziert waren, die mussten hingehen und mussten dort diese eherne Schlange anschauen. Und von dieser ehernen Schlange aus ging eine Kraft, eine Energie und hat die Leute vom Tode befreit, desinfiziert, die vom Tode der Schlange, vom Schlangengift gebissen waren. Das ist das Evangelium. Gott hat Jesus erhöht, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, gesandt, dass er die Welt richte. Jesus ist nicht gekommen, Freunde, der Herr Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern Jesus ist gekommen, um die Welt zu erretten. Du sollst an ihn glauben. Und so wie eine Kraft von der Schlange, von dieser ehrende Schlange eine Kraft ausging und die Leute geheilt hat, die konnte man nicht sehen. So geht eine übernatürliche Kraft von dem Kreuz Jesu, vom Evangelium aus und heilt und rettet die Menschen, die daran glauben. Das ist das ganze Evangelium, ist das. Wunderbar ist es, wenn wir das einmal verstehen würden. So hat Gott es gewollt, diese Schlange zu erhöhen. Das ist einmalig. Jetzt will ich noch ein ganz kurzes Wort uns einmal sagen. Ich habe gestern Abend alle Evangelien von der Kreuzigungsgeschichte, Gefangennahme Jesu und Kreuzigungsgeschichte, alle durchgelesen. So schön ist das. Ich bin so gesegnet worden. Umso mehr du das Wort Gottes liest, umso mehr wirst du lebendig innerlich. Umso mehr Kraft empfängst du. Denn das Wort Gottes ist Kraft, das die ganze Welt ins Dasein hineingerufen hat. Und dann habe ich aus Markus 15. Ich habe Matthäus gelesen, Markus, Lukas, Johannes. Und ich lese das gerne, weil, meine Freunde, diese Leute, die das niedergeschrieben haben, die waren dabei. Das sind Augenzeugen. die das geschrieben haben hier. Außer Lukas, der hat zusammengetragen. Aber die anderen waren Augenzeugen, die waren dabei, das ist nicht von dritter und vierter Hand, nicht über Generationen hin erzählt und weitergeschrieben. Nein, diese Leute waren unmittelbar dabei und das, was sie berichten, ist wahr. Absolut. Das ist für mich tausendprozentig wahr. Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber gut, jetzt gehen wir einmal auf den Markus. Markus 15, den Vers 33. Und zur sechsten Stunde kam, jetzt sind wir auf Golgatha am Kreuz. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus, Eli, Eli, Lama, Abzabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also, um die sechste Stunde. Die sechste Stunde ist nach unserer Zeit, wer weiß das genau? 12 Uhr. Na, jetzt ist die Uhr verschoben, jetzt die Zeit. Aber es ist nach unserer richtigen Sonnenzeit, ist das genau 12 Uhr. Mit einmal um 12 Uhr kam eine Finsternis über das ganze Land. Und diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Von der 9. Stunde bis zur 12. Stunde. Eine Finsternis. Was heißt das? Und da habe ich gefragt, was hat das zu sagen? 3 Stunden absolute Dunkelheit und Sonnenfinsternis. Und Jesus am Kreuz. Was meint ihr wohl, was der Herr Jesus in den 3 Stunden da am Kreuz erlebt hat? 3 Stunden hing er angenagelt, lebendig zwischen Himmel und Erde. Das Opfer Jesu, jedes Opfer wird hingelegt auf den Altar. Es wird horizontal hingeschichtet. Aber das Opfer Jesu wurde nicht hingeschichtet, das wurde vertikal vernagelt. Das Opfer stand, das lag nicht. Alles Tote liegt. Jeder Stöpf fällt um. Aber dieses Opfer hing da und starb am Kreuz. Aber das ist eine andere Botschaft. Aber jetzt waren 3 Stunden. Mittags 12 Uhr. Bis und mit Nachmittag 15 Uhr nach unserer Zeit hing Jesus am Kreuz, die 3 Stunden. Und Leute, von diesen 3 Stunden wird uns nichts berichtet. Erwähnt in den Evangelium, wird uns nichts gesagt. Ich kann dir sagen, in diesen 3 Stunden, wo Jesus angenagelt am Kreuz hing, ist das ganze Gericht Gottes, meine ganze Schuld, meine ganze Sünde, der ganze Fluch dieser Welt, alles Hass, alle Krankheit, ist alles aufgeschüttet worden, angegossen worden, ist hinein in dein Leib Jesu hinein. Da kämpfte er 3 Stunden, um diese Welt frei zu machen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Darum wurde er der Sündenträger. Darum steht in der Bibel, verflucht. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Jesus am Holze hängend, 3 Stunden in Dunkelheit. Boah. Ich denke, das war so gewaltig und so markant, dass man das gar nicht beschreiben kann, was sich dort abspielte. Nicht nur unsere Sünden, auch die Sünden des Alten Bundes, des Alten Testamentes, die Sünden, die waren ja nicht vergeben. Die waren nur aufgehoben, waren nur zugedeckt. Auch die Sünden des Alten Bundes, des ganzen Volkes, wurde alles auf Jesus gelegt. Er, der dort war, von Gott verlassen, und zur Sünde gemacht, um die Welt zu erlösen, der Erlöser dieser Welt. Und dann schrie er am Kreuz, nicht nur einmal, In einem Evangelium heißt es zweimal: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie mit Leibeskräften dort und brüllte in das Äther hinein: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde verlassen, damit ich Zugang habe zu ihm. Und als er dann schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist dieser dicke Vorhang im Tempel, der das Heiligste, Heiligste vom Allerheiligsten trennte. Dieser Riesenvorhang, wo der Priester nur einmal im Jahr runterher kriechen durfte und das sei das Blut an die Lade des Bundes spritzen durfte. Dieser gewaltige Tempel im alten Bund, als der Tempel gebaut wurde, waren es 400 Priester, die diesen Vorhang aufgehangen haben. Ein riesendicker Teppich. Und dann, als Jesus schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da riss der Tempel, da riss der Vorhang von oben nach unten im Tempel. Mit einem war es geöffnet. Jeder hatte Zugang zum Heiligtum, zur Bundeslade. Denn die Bundeslade war ja die Gegenwart Gottes. Und wir haben auch eine Bundeslade. Unsere Bundeslade ist Jesus. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus. Der Vorhang ist nicht mehr, die Trennung ist nicht mehr. Wir können zu ihm kommen und dürfen sagen, wir dürfen Gnade nehmen. Kein Gericht mehr, meine Freunde, kein Gericht. Gott bietet uns Gnade an. Gnade und Heilung. Es ist wunderbar. Wir können kommen und empfangen aus seiner Fülle heraus diese großen Segnungen, die er uns dort bereitet hat. Einzig schön ist das. Man gab ihm dann Essig an einem Stab, dort zu trinken. Er trug dort den Fluch, den diese Welt bekommen hat, trug Jesus. Und ich gehe jetzt hinein ins Allerheiligste. Ich habe keine Bundeslade mehr. Es ist keine Bundeslade mehr da. Jesus ist die Bundeslade. Es ist kein Tempel mehr da. Wir brauchen als neutestamentliche Leute keinen Tempel. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wir sind die Bausteine erbaut. Nicht? Das braucht kein Leuchter mehr. Jesus ist ja das Licht, das erleuchtet. Es braucht kein Opfer mehr. Jesus war das Opfer. Wir sind herausgenommen aus diesem alten Bund der Dinge. Obwohl die Juden ja bis heute noch warten auf ihren Tempel und viele Dinge da angeschafft haben. Diese da wieder, der goldene Leuchter ist perfekt schon fertig in ihrer ganzen Größe. Die Minoara, die dort stand im Tempel ist. Heute kannst du ihn sehen in Jerusalem, dieser goldene Leuchter. Wir brauchen ihn nicht mehr. Der goldene Leuchter ist die Gemeinde. Offenbarung 1. Und der dort mitten wandelte unter den goldenen Leuchter ist Jesus. Er ist die Bundeslade. Ich bin ja gespannt, wie die Juden, wenn sie den Tempel bauen, wo sie die Bundeslade herholen wollen. Gibt es das auch gar nicht mehr. Ich muss aber lange suchen. Und selbst wenn sie sie suchen, ist Gott dennoch nicht in ihrer Mitte. Absolut nicht. Weil Gott ein anderes Opfer gegeben hat. Ein neuer Bund. Neues Testament. Nicht mehr das alte. Nein, nein. Nur noch manche Christen da warten auf den Tempel, der erbaut werden soll. Nein, kein Tempel mehr. Wir sind das Bauwerk des lebendigen Gottes. Und als Johannes, als Stephanus gesteinigt wird, im Kidron-Tal, können wir nachlesen, Apostelgeschichte 4. Was sagt er da? Gott wohnt nicht mehr in Häusern, die mit Händen gemacht sind. Gott hat sich Menschenherzen erwählt, dass er darin wohne und regiere. Nicht mehr in Häusern. Gott wohnt auch hier in diesem Haus nicht. Nein, Gott soll in unseren Herzen wohnen. Kein Dom, keine Kathedrale. Nein, Gott wohnt nicht da. Nicht in Häusern, die mit Händen gemacht sind, sagt die Schrift. Sondern Gott ist da, wo Menschen zusammenkommen, ihn suchen und anbeten und seine Gegenwart suchen und ihn lieben. Das wünschen wir uns, dass wir in diese Gegenwart Gottes mehr und mehr hineinkommen und dass wir ihn erleben. Ein letztes Wort, ein kurzes Wort aus dem Hebräerbrief. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer, das ist Jesus, hat er für immer vollendet, die geheiligt oder gerettet werden. Durch ein Opfer. Nicht zwei Opfer, nicht zehn Opfer, ein Opfer. Und dann lese ich immer die kleinen Worte, die dabei stehen. Durch ein Opfer hat er für immer, er ist für immer, hat er vollendet die, die geheiligt werden. Wir wollen keine Angst haben, das Opfer Jesu ist für immer, für alle Zeit, auch für deine Kinder und Kindeskinder, hat Gott vollendet, denen, die gerettet werden. Und dann schrie Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Rief in den Äther hinein, Himmel und Erde, es ist vollbracht. Das ist nicht wunderbar. Vollbracht für mich, für dich. Es ist abgeschlossen. Und dann neigte er sein Haupt und verschied und starb. Es ist vollbracht. Wunderbar. Auch für dich ist es vollbracht. Du musst nur dieses Opfer annehmen. Den Blick hin zur Schlange. Hin zu diesem Passahlamm, das Gott uns gegeben hat und sagt, das ist mein Lamm. Wenn ich einmal vor Gott stehen werde, dann bin ich bewusst, meine Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Aber ich bringe ihm das Lamm. Bring du heute Morgen auch das Lamm. Und das Lamm ist das, was Gott haben möchte, was Gott sehen möchte, was Gott akzeptiert, worauf Gott reagiert mit Liebe und Errettung. Das ist das ganze Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, die Welt zu richten, sondern die Welt zu erretten. Nimm Jesus an in dein Leben. Sag, Herr Jesus, ich möchte dich annehmen und strecke meine Hände aus zu dir. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich kann das Opfer nicht verstehen. Ich kann es auch nicht im tiefsten begreifen. Aber ich darf daran glauben. Und dieser Glaube realisiert Kräfte und Gewissheit in meinem Leben. Ich danke dir, dass wir alle geschützt sind, Herr Jesus, durch dein wunderbares Blut, das du für uns vergossen hast, dass unsere Sünden hinweggenommen sind und dass wir mit dir im Einklang kommen dürfen. Du bist unser Herr und unser Gott. Wir rühmen dich und beten dich an, tragen dich in unseren Herzen und sind nicht hochmütig, aber wir sind stolz, sind wir, solch einen Gott und Vater zu haben, der uns so unendlich geliebt hat. Bitte segne dich, Herr Jesus. Auch die Kranken und die Schwachen in unserer Mitte, Herr Jesus, die Not haben. Herr Jesus, wir alle wollen auf die erhöhte Schlange schauen. Wir alle schauen hin zum Kreuz. An dem Kreuz brach der Morgen mir an. Und des blinden Augen waren aufgetan. In mein Herz ließ ich den Heiland ein. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du eingezogen bist in diesen irdenen Gefäßen, um deine ganze Kraft und Herrlichkeit zu offenbaren. Ehre sei dir, o Gott. Amen.